SRF 2 Kultur.
Man nennt sie die Stadt der Liebe, Paris. Und auch wenn Sie selbst noch nie dort waren, so haben Sie doch ganz bestimmt Bilder davon im Kopf, was diese Weltmetropole ausmacht.
Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
Ja, genau. Die Champs-Élysées, diese Prachtstraße, besungen von Chaudassin, ist nur eines der vielen Bilder. Und zu den weltberühmten Schönheiten von Paris gehört natürlich auch der Eiffelturm. Dieses Jahr ist es genau 125 Jahre her, seit La Tour Eiffel eingeweiht wurde, am 5. Mai 1889, als Wahrzeichen der damaligen Weltausstellung in Paris. Der Turm übt damals wie heute auf die Menschen eine große Faszination aus. Eine Faszination, der nun ein neues Buch nachgeht. Der Eiffelturm – Geschichte und Geschichten heißt es. Geschrieben hat es der in München lebende deutsche Journalist Alexander Kluy. Er ist heute zu Gast in Reflexe hier auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Felix Münger. Alexander Kluy, Sie haben sich intensiv mit dem Bau des Eiffelturms vor 125 Jahren auseinandergesetzt und die Ausstrahlung und Perzeption dieses imposanten Stahlturms untersucht. Was löst es denn bei Ihnen selbst aus, wenn Sie per Lift auf die gut 300 Meter hohe Tour Eiffel fahren?
Es löst immer noch Staunen aus und einen leichten Schwindel angesichts der Höhe, die man dann am Ende erreicht hat.
Können Sie sich denn noch an den Moment erinnern, als Sie zum ersten Mal in Ihrem Leben mit dem Eiffelturm in Berührung gekommen sind?
Ich denke, in direkte Berührung bin ich tatsächlich erst vor mehreren Jahren gekommen. Natürlich kennt buchstäblich jeder Mensch auf der Welt den Eiffelturm. Es ist ja wohl das berühmteste Bauwerk der Neuzeit und aufgrund seiner unverwechselbaren, einzigartigen Silhouette wahrscheinlich auch das am häufigsten abgebildete, fotografierte und reproduzierte Bauwerk der Welt. Ich stand vor etwas mehr als 5 Jahren vor dem Eiffelturm und hatte damals ein Buchprojekt in Arbeit, das sich mit dem jüdischen Paris auseinandersetzte. Und im Vorfeld fiel mir auf, dass mir dabei in Paris permanent der Eiffelturm unter die Hände, unter die Schreibhände geriet und sagte damals im Stillen den Satz, ich werde deine Biografie aufschreiben.
Und diese Biografie haben Sie nun geschrieben, Alexander Kluy. Nicht nur der Eiffelturm, sondern hohe Bauten generell faszinieren Menschen seit jeher. Es ist ja auch in der Schweiz derzeit so eine Art Wettlauf um das höchste Gebäude im Gange zwischen Zürich und Basel. Woher kommt denn dieses offenbar uralte Faszinosum, das hohe Bauten auf uns Menschen ausübt?
Das geht natürlich bis zum Buch der Bücher zurück, zur Bibel. Nämlich zum Turm von Babel. Schon in der frühen Menschheitsgeschichte strebten die Menschen in die Höhe, weil es etwas Ungewöhnliches ist, weil es etwas Faszinierendes ist, weil es damals schützte, nämlich je mehr man sehen konnte, desto früher erkannte man die herannahenden Feinde. Und andererseits konnte man natürlich mit der Höhe auch seine eigene Imposanz vor Augen führen, und zwar buchstäblich vor Augen führen. Das Streben nach Höhe war natürlich auch gleichzusetzen mit dem Streben nach Macht, nach Dominanz. Und daher ist die Sehnsucht des Menschen, in die Höhe zu steigen und von der Höhe herabzuschauen, eine uralte, eine tiefsitzende. Und im Falle des Eiffelturmes war es damals auch eine sensationelle Höhe. Denn erstmals im Mai 1889 konnten die Pariser in einer Höhe von fast 300 Metern auf ihre Stadt herabschauen. Und das hatten bis dahin wirklich nur mehrere Handvoll Franzosen gewagt, nämlich jene, die in die Heißluftballons stiegen. Somit war der Eiffelturm, das hohe Bauwerk in Paris, auch ein gefahrloses Erklimmen der Höhe inmitten der Stadt und eine völlig neue Perspektive, eine völlig neue Wahrnehmungsart, Paris zu sehen.
Im 19. Jahrhundert, also damals, als dieser Eiffelturm gebaut wurde, gab es aber im Vorfeld, auch wenn das völlig neu war, eine neue Perspektive ermöglichte, wie Sie das sagen, auch zahlreiche Proteste. Sie schreiben in Ihrem Buch unter anderem von Anwohnern, die befürchteten, das ganze Quartier würde zerstört, falls dieser Stahlkoloss dann wieder einstürzen würde. Und dann zu reden gab vor allem dann ein offener Brief von Kulturschaffenden. Den haben Maler, Musiker, Architekten und auch Schriftsteller wie Guy de Maupassant unterschrieben und die sprachen von einem Schandmal für Paris. Der Turm sähe aus wie ein Fabrikschlot. Waren das einfach Ewiggestrige?
Das kann man so einfach nicht beantworten. Dieser offene Brief, der im Februar 1887 in einer Pariser Zeitung veröffentlicht wurde, richteten sich gegen die Übermacht der Technik, gegen das Errichten eines Gebäudes, das nur aus seinem eigenen Material bestand. Und damals lebten die Menschen in der sogenannten Belle Époque, also in einer Zeit, in der fast alles mit anderen Materialien überzogen wurde. Im Zeitalter des Neohistorismus ganz deutlich zu sehen in der Architektur und zum Beispiel an Garniers Opera in Paris. Und nun errichtete ein Eisenbahningenieur namens Eiffel ein Bauwerk, das nur aus seinem eigenen Material bestehen sollte, das nichts anderes zeigte, das kaum Ornamente besaß. Und diese Unterzeichner dieses offenen Protestbriefes sahen darin eine Manifestation des Technikzeitalters, des endgültigen Triumphs, des Maschinenzeitalters über ein Frankreich, das sie andererseits romantisierten und ästhetisierten. Somit war es auch ein aus der Zeit herausfallen. Kurioserweise beschworen diese Unterzeichner ein Paris als Gegenentwurf, als Gegenbild zu diesem scheußlichen, garstigen, nackten Eiffelturm, das es damals auch schon gar nicht mehr gab. Denn sie beschworen ein Bild von Paris, in dem sie eigentlich seit 25 Jahren selber nicht mehr lebten. Seit Anfang der 1860er Jahre hat nämlich der Pariser Präfekt Baron Georges Haussmann Paris derart stark umbauen müssen, im Namen und im Auftrag des Kaisers Napoleons III., dass von dem alten Paris, das zum Beispiel noch ein Honoré de Balzac in seinen Romanen beschrieben hatte, kaum mehr etwas geblieben war.
Diese Protestierenden verwiesen also zurück, sagen sie, in eine Zeit, die bereits verstrichen war. Tatsächlich gab ja eigentlich dann der Erfolg den Machern der Weltausstellung recht. Dieser Eiffelturm geriet zum Publikumsrenner. Pro Tag ließen sich fast 12.000 Menschen auf die Plattform hochfahren und insgesamt während der 7-monatigen Weltausstellung waren es fast 2 Millionen Menschen. Als was wurde denn jetzt dieser Eiffelturm von den Menschen wahrgenommen? Einfach als Publikumsattraktion oder dann doch auch als Zeichen der Vormachtstellung Frankreichs, dieser emporstrebenden Grande Nation im Zeitalter des Imperialismus und der Hochblüte der Industrialisierung?
Es war genau beides. Beides vermischte sich im Hinauffahren und im Besteigen des Eiffelturmes. Zum einen das Staunen über die Höhe, zum anderen der Stolz auf die Nation, auf die Französische Republik, die das nun verwirklicht hat. Unterirdisch war es sozusagen auch ein ideologischer Triumph, ein nationalistischer Triumph, wie damals so oft und so häufig und so gerne die Weltausstellungen gewesen waren. Es war natürlich auch ein Triumph der noch jungen Französischen Republik über die gar nicht kleine Strömung an Monarchisten und Bonapartisten. Die Republik war immer noch fragil, wurde immer noch erschüttert von politischen und wirtschaftlichen Skandalen. Und somit sollte auch der Triumph des Eiffelturmes all das überstrahlen. Und das gelang ihm dann auch auf ganz eindrucksvolle Art und Weise.
Und von den Kritikern war ja dann nichts mehr zu hören. Also von den Unterzeichnern dieses Protestschreibens, ließen die sich überzeugen oder gingen die einfach unter im allgemeinen Begeisterungsjubel?
Die meisten gingen unter, andere grummelten weiter. Es gibt eine kleine Anekdote über Guy de Maupassant, der immer dann sehr gerne in das Restaurant im ersten Stock des Eiffelturmes speisen ging. Und er wurde dann auch gefragt, wieso er, Unterzeichner des offenen Briefes, wieder den Turm denn ausgerechnet dorthin zum Essen und Dinieren gehen würde. Und er sagte, das ist der einzige Ort in Paris, in ganz Paris, wo ich den Turm nicht sehe.
Also Humor hat man behalten, auch auf der Gegnerseite. Der Turm, der war eigentlich für 2 Jahrzehnte geplant und dann wurde dieses Provisorium, wenn man so will, zum Providurium. Also man hat dann den Schluss gefällt, den Turm stehen zu lassen. Wie kam es zu diesem Entscheid?
Die Entscheidung geht doch maßgeblich dann auf Gustav Eiffel selber zurück, der schon von Anfang an dem Turm eine starke wissenschaftliche Nutzung zugeschrieben hat. Und zwar eine Nutzung für das Militär. Und es war sogar eine kleine Kompanie an Soldaten im Turm stationiert.
Was war denn der militärische Nutzen konkret?
Der militärische Nutzen bestand darin, dass er als Kommunikationsstation genutzt werden konnte, innerhalb eines landesweiten Systems der militärischen Kommunikation. Daraus folgte dann wenige Jahre nach dem Kriege dann zum Beispiel auch eine Radiostation. Wenig später dann auch wurde der Turm Fernsehsender. Und genau diese Transformation vom Zivilen ins Militärische und dann wieder vom Militärischen zurück bewirkte dann tatsächlich kurze Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, dass der Turm stehen blieb, dass er danach kaum mehr militärisch genutzt wurde. Allerdings sozusagen unwiderruflich zum Inbegriff von Paris wurde, weil dann die Kultur ihn entdeckte, ihn okkupierte, ihn fotografierte, ihn abfilmte und er so zu einem Bildträger wurde, der heute das Symbol für Paris, für Frankreich, ja sogar für Europa geworden ist. Und der Tourismus, der Eiffelturm-Tourismus setzte dann tatsächlich auch schon in den 1930er Jahren ein. Da war er selbstverständlicher Besuchsort geworden und kaum einer regte sich mehr auf, dass er so viel Platz einnahm, dass er Paris so sehr überragte. Er wurde dann vor allem nach 1945 zu einem Bildträger, den ja inzwischen auch die Werbung massenhaft entdeckt hat. Fluggesellschaften werben für Fernreisen mit dem Eiffelturm im Hintergrund, weil er einfach in seiner Silhouette derart schnell und für jeden unmittelbar erkennbar geworden ist, dass jeder sofort weiß, dieser Turm steht für das Entdecken, für inzwischen auch die Romantik und steht für all das, was Europa oder eine Zivilisation schultern und realisieren konnte.
Sie sagen, der Eiffelturm wurde zur Ikone schlechthin. Der Vater dieser Ikone ist Gustav Eiffel. Er traf mit seinem Bau offenbar einen Nerv. War er ein Visionär oder war diese Erfolgsgeschichte dann doch eher unvorhersehbar und deshalb auch zufällig?
In diesem Maße war es selbst für Eiffel, kurz vor der Eröffnung des Turmes, alles andere als vorhersehbar. Er hatte sich nämlich unter der Hand wenige Monate zuvor auch noch für die Errichtung eines anderen Großprojektes auf dem Gelände der Weltausstellung 1889 beworben, weil ihm selber offensichtlich nicht ganz klar war, ob sich dieser Turm rentieren wird als Einnahmequelle, eben als Aussichtsturm, für den die Besucher Geld zahlen würden. War er ein Visionär? Das würde ich eher in mittlere Abrede stellen. Er war ein großer Pragmatiker, er war exzellent gesellschaftlich vernetzt in Paris. Das Muster, mit dem er dann den Eiffelturm so rasant und nur mit einem Unfalltoten, und das war für die damalige Zeit eine große Sensation, nur mit einem Unfalltoten den Turm errichtet hatte, aus seiner früheren Tätigkeit abgeleitet, nämlich aus dem Eisenbahnbau. Er war ja Eisenbahningenieur, ein erfolgreicher, ein sehr ambitionierter, ein sehr perfektionistischer Ingenieur, der in den 1860er Jahren Schritt für Schritt immer größere Eisenbahnbrücken baute, in Frankreich, in Portugal, rasch dann auch im Ausland, in Südamerika etwa und auch im heutigen Vietnam, damals noch Indochina geheißen. Genau das Muster, mit dem er die Brücken baute, praktizierte er auch am Eiffelturm. Er ließ nämlich alle Eisenträger vorab gießen, exakt durchnummerieren und dann mit einem exakt ausgearbeiteten Zusammensetzungsplan vor Ort zusammensetzen, sodass dieser Turm in ganz erstaunlich kurzer Zeit nach oben sich reckte, nämlich in etwas mehr als gerade mal 2 Jahren.
Gustav Eiffel hat ja auch die Freiheitsstatue konstruiert. Was war dieser Gustav Eiffel für ein Mensch, für den offenbar nur das ganz Große, der große Wurf, das Gigantische gut genug war?
Kurioserweise war er ein sehr mediokrer Schüler, absolvierte die Schulen gerade so. Als er dann seine erste Berufsstelle gefunden hatte als Ingenieur, explodierte quasi sein Talent. Und in den Jahren danach, vor allem in den Jahrzehnten danach, war er auch ein exzellenter Entdecker von jungen Talenten, von jungen, aufstrebenden, hochbegabten Ingenieuren, die allesamt in seiner Firma tätig waren, in einem Vorort von Paris. Und eben auch ein Elsässer namens Maurice Köchlin, der dann die letzten Lebensjahre am Genfer See verbrachte, der sehr alt wurde, dort erst nach dem Zweiten Weltkrieg verstarb. Und dieser Maurice Köchlin zusammen mit einem gebürtigen Pariser, nämlich Emile Nouguier, zeichneten den Eiffelturm, den allerersten Entwurf, und offerierten diese Skizze ihrem Chef, der anfangs sehr überschaubar dafür Interesse zeigte, doch wenige Tage später sich besann, seinen Mitarbeitern eine große Summe bot. Er kaufte ihnen diesen Entwurf ab und er ließ diesen Entwurf überarbeiten. Er ließ ihn verändern. Er dachte selber darüber nach. Deshalb heißt der Turm heute eben Eiffelturm und nicht Maurice Köchlin-Turm.
sagt Alexander Chloé, Journalist und Autor des neuen Buchs »Der Eiffelturm – Geschichte und Geschichten, eine Kulturgeschichte zum Wahrzeichen von Paris«, das vor 125 Jahren eingeweiht wurde, hier in Reflexe auf SRF 2 Kultur. Alexander Chloé, in den anderen Ländern erwuchs Frankreich ob des Eiffelturms viel Neid. Man wollte diesen hohen Turm auch haben, die Lufthoheit für sich besitzen. Und es gab dann verschiedene Länder, die sich daran machten, ein noch höheres Gebäude zu bauen. Sie schreiben darüber in ihrem Buch, zum Beispiel die junge Sowjetmacht 1919. Die wollten ein 400 Meter hohes Gebäude, aber die Sowjetmacht kam da nicht über ein etwa 5 Meter hohes Holzmodell hinaus. Was ist da schief?
Der Ingenieur, der hinter diesem Entwurf stand, war Wladimir Tatlin, ein visionärer Entwerfer. Sein Entwurf, der dann später kurz als Tatlin-Turm bezeichnet wurde, kam allerdings nicht über die Planungsphase hinaus. Wieso? Weil die Begeisterung, einen solchen Turm in der blutjungen Sowjetunion zu realisieren, dann ganz schnell kollidierte mit den offiziösen politischen Vorgaben. Und weil buchstäblich einfach das Geld für einen solchen Riesenbau im bitterarmen Post-Russland fehlte. Der Entwurf war gigantisch. Es kann sehr gut sein, dass damals einfach das Wissen um Statik erst noch so in den Kinderschuhen steckte, dass die Überführung vom Papier und dem Holzmodell in die Realität gar nicht hätte geschehen können.
Auf jeden Fall behielt dann Frankreich die Lufthoheit bis 1930. Ab dann hatten dann die Amerikaner die Nase vorne mit dem Chrysler-Hochhaus und dem Empire State Building, das etwa 380 Meter hoch ist. Wie hart war dieser Schlag nun für Frankreich?
Das war nicht ganz einfach für Frankreich. Allerdings hatte Frankreich Anfang der 1930er Jahre noch mit ganz anderen Schlägen sich auseinanderzusetzen. Es war ja auch ein immer zerrisseneres Land. Dass der Eiffelturm nun in der Höhe überschritten worden war, ausgerechnet durch die neue Welt, konnte allerdings da eher in Kauf genommen werden, weil schon damals der Eiffelturm weltweit reproduziert worden war und zum Signum, zum Vehikel der Stadt Paris geworden ist. Unmittelbare Konsequenzen hatte es nicht. Die Pariser dachten auch nicht daran, die Spitze des Turmes noch zusätzlich zu verlängern, damit sie das Chrysler Building und das Empire State Building noch übertrumpfen konnten. Es wurde dann tatsächlich ja auf der Weltausstellung von 1937 noch höher gebaut, nämlich von den zwei Diktaturen aus der Sowjetunion einerseits und andererseits Nazi-Deutschlands. Und da rutschte dann tatsächlich und faktisch und unübersehbar für jeden, der in Paris unterwegs war, der Eiffelturm in den Schatten dieser hohen Stelen der Ausstellungspavillons dieser zwei an der Weltausstellung sich beteiligenden Länder.
Dennoch, für Paris blieb der Turm die Ikone schlechthin, vor der Seine, vor der Notre Dame, vor den Champs-Élysées. Und interessanterweise missbrauchten dann ja auch Frankreichs Feinde die Symbolkraft des Eiffelturms. Also gemeint sind konkret die Nazis, die Frankreich 1940 besetzten. Hitler besuchte Paris danach genau einmal und er ließ sich vor dem Eiffelturm ablichten. Und natürlich, der Hintergedanke war auch ein propagandistischer.
Ganz eindeutig. Besser hätten die Nazis die Unterwerfung Frankreichs und Westeuropas unter ihr Regime nicht ausdrücken können, als mit einer Fotografie, die Hitler zeigte und im Hintergrund den Eiffelturm. Damit war alles gesagt. Damit war klar, dass nun die alte Zivilisation eines kulturellen Europas ein Ende gefunden habe. Das war sehr raffiniert in Szene gesetzt von Hitlers Leibfotografen Heinrich Hoffmann. Es gibt auch noch einige kurze Wochenschau-Passagen, die Hitler ebenfalls vor dem Eiffelturm zeigen. Aufschlussreicherweise diente dann diese Fotografie, die auch wenige Tage nach Hitlers Aufenthalt in Paris nicht nur in Nazi-Deutschland, nicht nur in deutschen Zeitungen veröffentlicht wurde, sondern auch zum Beispiel von der New York Times, wurde dieses Bild dann auch verwendet von der US Army, und zwar von der dortigen Propagandaabteilung, die einige Hollywood-Regisseure verpflichtet hatte, um Filme anzufertigen. Mit diesen Filmen sollte die Moral der kämpfenden amerikanischen Soldaten gestärkt werden. Und einer dieser Regisseure war Frank Capra, der in den 30er Jahren noch heute sehenswerte Komödien gedreht hat. Und Capra verwendet in einem seiner Filme genau diese Fotografie von Hitler. Der Film Capras trug den Titel Why We Fight, warum wir kämpfen.
Um eben das Symbol der freien Welt wieder zurückzuholen.
Genau, um den Eiffelturm, um Europa zu befreien.
Und da steckt ja unglaublich viel Symbolik dahinter. Und symbolisch war ja dann auch die Geschichte um die französische Flagge, die auf dem Eiffelturm wehte und die 1940 durch die Fahne der Deutschen ersetzt werden musste, bis man dann 1944 wieder die Tricolore hisste. Und da spielte ja, das schreiben Sie in Ihrem Buch eindrücklich, ein Feuerwehrmann mit dem Namen Raymond Sarniguet eine entscheidende und geradezu rührende Rolle.
Sarniguet war jener Pariser Feuerwehrmann, der 1940 die Trikolore am Eiffelturm einholen musste. Und 4 Jahre später, an jenem Tage, an dem Paris befreit worden war, raste er zum Eiffelturm, hatte unter dem Arm ebenfalls eine Trikolore, allerdings eine selber angefertigte, und bestieg in hastigem Tempo den Eiffelturm. Er wollte nämlich als erster erneut Frankreichs Fahne vom Eiffelturm wehen lassen, um zu zeigen, Frankreich ist frei, die Nazis sind vertrieben, der Krieg ist beendet. Und er musste sich da allerdings einen rasanten Wettlauf liefern mit 2 französischen Soldaten, die sich ebenfalls zum Ziel gesetzt hatten, als Erste am ersten Tag im freien Frankreich oben auf dem Eiffelturm zu stehen. Er schaffte es. Sarniguet konnte die Trikolore hissen. Das etwas Amüsante dabei war, die Trikolore, die er hisste, war nicht ganz farbecht. Er hatte sie nämlich zu Hause in der eigenen Badewanne eingefärbt aus alten Bettlaken und deshalb war das Blau-Weiß-Rot etwas anders aussehend. Das Blau war eher ein helles Violett, das Rot ein Rosa und das Weiß in der Mitte hatte einen starken Stich ins Elfenbeinfarbene.
Aber es war eine Trikolore im befreiten Frankreich. Und ich habe Sie richtig verstanden, Alexander Chloé, man hat damals diesen Wettlauf über die Treppen gemacht. Also die Liftanlagen funktionierten nicht.
Die Liftanlagen funktionierten tadellos vom ersten Tag der Eröffnung am 5. Mai 1889 bis zu jenem Tage, an dem die Nazis Paris besetzten. Und dann anschließend 4 Jahre lang verweigerten die Liftanlagen ihren Dienst. Und bis heute ist nicht ganz geklärt, ob das Sabotage war oder ob sich jene Handwerker, die die Nazis zur Reparatur beizogen, extra unbegabt anstellten. Jedenfalls fuhren in den 4 Jahren, in der Paris von den Nazis und von der deutschen Wehrmacht besetzt war, am Eiffelturm kein Lift.
Und das war natürlich auch ein Symbol, dieses Mal ein Symbol des Widerstandes. Der Eiffelturm war immer auch ein Objekt, das nicht nur von Politikern gebraucht, missbraucht wurde, sondern auch von den Künsten aufgegriffen wurde. Sie haben es bereits eingangs erwähnt, Alexander Chloé, von den bildenden Künsten über die Literatur, die Fotografie bis zum Film. Immer geht es auch um den Eiffelturm. Wenn wir jetzt mal den Film anschauen, bereits um die Jahrhundertwende und dann vor allem in den 20er Jahren, als das Zeitalter der Filme losging, spielte der Eiffelturm immer wieder eine Rolle. Es gibt Aufnahmen in Casablanca, in berühmten Filmen wie Die Brücke am Quai und im Truffaut-Krimi Auf Liebe und Tod wird ein Mord verübt mit einer Eiffelturm-Nachbildung. Und dann kann ich mich noch erinnern, im James Bond Im Angesicht des Todes von 1985 gibt es eine rasante Verfolgungsjagd mit Fallschirmsprung am Schluss in die Tiefe und. Was für eine Funktion hat der Eiffelturm im Film? Ist da etwas von der Symbolik des Turms geblieben oder geht es dann doch primär einfach um den Wiedererkennungseffekt, dass das Publikum weiß, jetzt sind wir in Paris?
Es geht sehr oft um Letzteres. Denken Sie an einen Film von Woody Allen, der in Paris spielte, nämlich Die Zeitreise in die 20er Jahre. Dort taucht in den ersten 10 Sekunden 2-mal quasi als Vorspann, als Bildmotiv der Eiffelturm auf, um einfach zu zeigen, dieser Film spielt nicht nur in Frankreich, sondern er spielt in Paris. Unverwechselbar durch eben diesen Turm. In der Frühzeit des Filmes herrschte noch das Staunen und das Entdecken vor. Es gibt einige Stummfilme, auch einige heute noch sehr sehenswerte Actionfilme aus den 20er Jahren, etwa von Julien Duvivier, der dann später den ersten Don Camillo und Pepone-Film realisierte, in dem der Eiffelturm eine wesentliche Rolle spielt, nämlich als Spielort, als exotische Szenerie. Das nahm in den folgenden Jahrzehnten etwas ab. Er wurde normaler, er wurde andererseits auch zum Symbol. Er wurde vor allem in Actionfilmen, in Genrefilmen oft gezeigt, allerdings dann mehr oder weniger nur als optischer Anker. Sie haben den James-Bond-Film erwähnt. Es gibt eine ausführliche Szene in einem Jackie Chan-Film, der eben auch in Paris direkt am Eiffelturm spielt, Rush Hour 3. Es gibt immer wieder Anspielungen auf den Turm. Diese fungieren zumeist eben als Ortssituierung. Hallo, nun sind wir tatsächlich in Paris. Es gibt andererseits auch Regisseure, auch französische Regisseure, die ganz bewusst für sich den Eiffelturm ausgeblendet haben. Ein stupendes Beispiel dafür ist zum Beispiel Jean-Luc Godard, der ganz bewusst sehr häufig den Eiffelturm in seinen Filmen nicht zeigt.
Warum?
Weil er ihn nicht interessiert hat.
Unter anderem durch Filme hat sich der Eiffelturm unauslöschlich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt und dies über Generationen hinweg. Noch heute besuchen jedes Jahr 6 bis 7 Millionen Besucherinnen und Besucher den Turm. Was denken Sie, was hat aufs Ganze gesehen dieses Bauwerk, das nur wenige Bauwerke haben und es so eben zum Teil der Identität schlechthin werden ließ?
Das Besondere an diesem Turm ist, dass er für jeden verständlich, und zwar sofort verständlich, die Moderne ausdrückt. Und zwar den Triumph der Moderne. Es bedarf keines angelesenen großen Wissens, um den Turm zu verstehen, um ihn zu erfassen, um zu seinen Füßen herumzugehen, um auf ihn zu steigen, um ihn hochzufahren. Das Prinzip des Turmes liegt für jeder Mann und jeder Frau auf der Hand. Und ich denke, es ist diese Kombination aus Sofortverständlichkeit, Unverwechselbarkeit und einem scheinbar einfachen Konstruktionsprinzip, das diesen Turm tatsächlich derart einzigartig gemacht hat.
Und wann fahren Sie das nächste Mal nach oben? Oder gehen Sie gar zu Fuß?
Das kommt immer auf die Tagesform und den Biorhythmus an. Die nächste Paris-Fahrt habe ich mir eigentlich für das Jahr 2015 zurechtgelegt. Ich werde dann für den Frühsommer 2015 trainieren, auf dass ich die vielen, vielen, vielen Treppenstufen auch tatsächlich zu Fuß bewältigen kann.
Dann wünsche ich Ihnen gutes Training und danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Bitte gerne.
Das war der Münchner Journalist Alexander Kluy. Er hat pünktlich zum 125-jährigen Jubiläum des Eiffelturms im Verlag Matthes und Seitz das Buch «Der Eiffelturm – Geschichte und Geschichten» veröffentlicht. Und wer weiß, falls es Sie demnächst nach Paris verschlägt, wäre dies vielleicht die ideale Reiselektüre für Sie. Die genauen Angaben zum Buch finden Sie auch auf dem Internet unter srf2kultur.ch unter der Rubrik «Reflexe». Dort können Sie übrigens diese Sendung jederzeit auch nachhören. Mein Name ist Felix Münger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.